Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Nunzio und Toni Scoleri, der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Buonasera, Pietro, was geht ab?
Ciao Manu, ich habe leider keine Ahnung vom Football.
Weißt du nicht, wer die Scoleri-Brüder sind?
Ja, doch.
Ja?
Ja, ich habe ja tatsächlich früher mit meiner Großmutter zwei Sportarten verfolgt. Das eine war Tennis, da habe ich auch das große Match Michael Stich gegen Boris Becker gesehen. Das war ja beim Wimbledon, das war ja nach seinem großen Triumph in Wimbledon. Haben auf jeden Fall stundenlang diesem Sport gefrönt und irgendwann war es die Formel 1. Und dann haben wir uns im Kreis gedreht und ich bin beim Basketball gelandet.
Und wie kommst du da jetzt drauf?
Ist das nicht der von Ferrari?
Die Scoleri-Brüder, die wurden damals von dem Richter Stephen the Hammer Wexler verurteilt.
Zu?
Hier Todesstrafe, elektrischer Stuhl. Und die kamen dann als Geister wieder in Ghostbusters 2.
Ach fick, dann habe ich die jetzt mit Scolari?
Scoleri.
Ach.
Die Scoleri-Brüder.
Nee,
kommt
da im
Gerichtssaal wieder. Du hast doch vor kurzem Ghostbusters 2 gesehen. Hier an der Stelle tease ich schon mal an, dass bald unser großes Ghostbusters-Special kommt.
Das ist schön.
Geil, ne?
Ich habe aber auch ehrlich gesagt an Scolari gedacht. Und das ist wirklich ein Fußballer. Also ein Trainer. Also er war mal Fußballspieler.
Scolari war Ministerpräsident von Italien. Und der hatte auch hier Inter Mailand und AC Mailand unter seinen Fittichen.
They've already got former Prime Minister Silvio Berlusconi.
Ja, egal. Wir verrennen uns. Herzlich willkommen zum besten Filmpodcast der Welt. Cinephil.
Mindestens.
Dem wir heute endlich mal wieder unserem Namen gerecht werden. Wir haben nämlich mehrere Filme im Kino gesehen, 3 an der Zahl. Ziemlich aktuelle Filme, einen super aktuellen.
Mhm.
Waren wir in der PV. Und ich möchte nochmal Danke sagen an alle, die
gerne
da waren. Ja, bei meinem Konzert am 7. März.
Ach so, ja.
Im EDP. Es war volles Haus. Es hat tierisch viel Spaß gemacht. Peter hat den weiten Weg aus Bonn gemacht, aber
nicht zurückgefunden.
Ja, erstmal nicht zurückgefunden, stimmt, das war dann erst am nächsten Tag möglich. Aber auch vielen Dank an den Alvin, der hat den weiten Weg auch gemacht mit seinem Vater zusammen und die haben sich das dann auch gegeben, was wir da auf der Bühne so getrieben haben. Alvin ist einer unserer Premium-Patrons an der Stelle, kann man ja mal sagen. Also, ne, es lohnt sich, ein Patreon-Abo abzuschließen und ich sehe gerade, da hat schon wieder einer ein Abo abgeschlossen. Das ist kein Witz, von einer Dreiviertelstunde, Jörg G., sage ich jetzt mal, aus datenschutztechnischen Gründen, ist Mitglied geworden und zahlt 5 € im Monat und dafür kriegt er fantastische Boni, kann den Podcast einen Tag früher hören und darf sich Sachen wünschen, die wir im Podcast besprechen.
Großartig.
Nice. Aber dann, wie man auf Deutsch sagt heutzutage, sollen wir dann starten mit dem Film Imaginary, den wir zuletzt gesehen haben, ganz aktuell.
Der läuft ja jetzt quasi auch erst seit heute, beziehungsweise ne, für die alle regulären seit gestern.
Genau, seit dem 14. März in den deutschen Kinos läuft Imaginary, ein Blumhouse-Film von Regisseur Jeff Wadlow. Der hat so Filme gemacht wie Kick-Ass 2 oder auch Fantasy Island.
Oh, der war ja richtig grausig.
Jetzt die Frage, Imaginary, geht der so eher in Richtung Kick-Ass 2, wo man sagt, ja, ist jetzt kein Knaller, aber immer noch gut, oder ist es eher Fantasy Island? Totaler Schrott. Können wir erstmal sagen, worum es denn da geht, Peter?
Ja, es geht klischeebefreit um eine Patchwork-Familie, die in ein Haus einzieht, in dem eine, in dem Fall die Mutter, schon mal gelebt hat, gewohnt hat, also quasi in ihre alte Hut zurück, um dort, wie soll ich sagen, einen bösartigen, also ich übertreibe jetzt vielleicht etwas und es ist letztlich auch Quatsch, was ich sage, aber die Synopsis, glaube ich, würde das so hergeben, einen mörderischen Teddybären erwecken, der hauptsächlich die jüngere Tochter, die Alice, ja nicht heimsucht, sondern eher dazu verleitet, blöde, dumme Dinge zu tun.
Ja, es geht um einen unsichtbaren Freund, im Englischen Imaginary Friend, und deswegen heißt der Film Imaginary.
Mhm.
Also etwas, was man sich einbildet. Und böse Zungen behaupten, dass sich manche Leute diesen Film lieber auch nur eingebildet hätten, anstatt ihn auf der Leinwand gesehen zu haben.
Zählst du dazu?
Aber naja, das werde ich gleich erst verraten.
Okay.
Genau, es ist so, dass dieser unsichtbare Freund, eben den die Jessica, also die Mutter gespielt von The Wonder Wise, früher hatte, dass der jetzt an der Alice, der Name ist Programm, irgendwie sie jetzt da verzaubert in Form eines Bären, der Chauncey heißt. Also eines Teddybären, das ist der, den wir auf dem Plakat sehen.
Genau.
Und der verleitet sie mit einer Liste eben dazu, Sachen zu machen, die auch gesundheitlich nicht so vorteilhaft sind, sag ich mal.
Mhm.
Sieht man auch im Trailer schon. Und da geht es darum, ja, was hat es damit auf sich? Die Mythologie hinter der Kinderfantasie und überhaupt diesem Mythos unsichtbarer Freund. Warum gibt's das? Warum gibt's das überall auf der Welt, in jeder Kultur? Was ich generell erstmal ein interessantes Thema finde. Und es bietet sich hervorragend an, um einen Horrorfilm zu drehen.
Ja, immer.
Die Sache ist, Blumhouse. Ne, sind die Ökonomen der Horrorszene und bieten viel Stangenware an.
Ja.
Günstig produzieren, so immer so im 8 bis 15 Millionen Dollar Bereich.
Mhm.
Und dann so PG-13-Horror ja, auf die Welt loslassen, der dann mindestens immer 40 plus einspielt. Das ist wirtschaftlich ein sehr gutes Modell. Ja, und leider merkt man das hier auch.
Ja.
Ne? An allen Ecken und Enden. Also es fängt erstmal damit an, dass
man an den Schauspielern spart.
Boah, also Tom Payne, ich muss mal gerade gucken, wie alt der ist.
Und was der sonst so gemacht
der
hat.
Der sieht aus wie, okay, der ist 41. Okay, sieht aus wie 20. Da muss man sagen, okay, Respekt, ne? Sieht wirklich sehr, sehr jung aus.
Der sieht so ein bisschen aus wie die Wish-Variante von Sebastian Stan, oder?
Auf jeden Fall. Ja, ja, absolut. Ist ein Brite. Und krass, der ist sogar älter als die The Wonder Wise.
Krass, der ist fast so alt wie wir.
Okay, das ist krass. Naja, auf jeden Fall sieht er aus wie 20.
Mhm.
Und die beiden Figuren, die hier so das neue Pärchen spielen sollen, er bringt da die zwei Töchter in die Ehe, was auch immer.
Genau.
Die haben gar keine Chemie miteinander.
Ja.
Ich meine, du hast ja Chemie studiert. Lange Jahre, ne? Und ich nicht. Und ich habe das auch direkt gesehen. Da gar keine Chemie. Ja. Keine anorganische Chemie. Anorganische Chemie und keine organische Chemie.
Korrekt. Aber das lag tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich an ihm.
Ja.
Weil er eine absolute Flasche ist.
Absolut. Sie geht schauspielerisch noch klar. Aber
auf jeden Fall. Ja. Ja, doch. Ist aber auch ganz gut, weil wir mit ihr ja so ein bisschen mitfiebern müssen. Und das Lustige ist ja, und das halte ich dem Film sogar tatsächlich zugute. Manchmal finde ich das so ein bisschen störend, wenn man Figuren mitten in einem Film rausschreibt. Hier war das top.
Ja, das war gut, weil er Schrott ist.
Auf jeden Fall.
Aber auch gut, das fällt mir jetzt erst ein, dass die drei Kinofilme, die wir gesehen haben, sind alle Frauenpower.
Ja, stimmt.
Frauenpower par excellence. Und so ist es nämlich auch bei Imaginary. Also würden den Bechdel-Test hier locker bestehen.
Mhm.
Die haben nämlich teilweise vier Frauenfiguren, die miteinander agieren.
Ja.
Den Großteil des Films.
Wenn du jetzt die ältere Dame noch mit reinbringst. Obwohl, da ist ja auch noch die Psychologin.
Ja, die auch noch, ja. Eine fünfte, aber ich sag mal so die vier, also so die Mutter, die beiden Stieftöchter plus die verrückte alte Frau.
Ja, die Nachbarin halt.
Genau, die dieser Mythologie hinterher auf die Schliche kommt oder irgendwie die quasi studiert.
Die alles erklärt, die ganze Zeit.
Genau, die ist die Expositionsfrau auf jeden Fall hier. Und ja, das ist gut, dass er weg ist, weil erstens, weil er Schrott ist und zweitens, weil die Figur wirklich also auch gar nichts hergibt. Und er ist der coole Musiker, der auf Tour geht.
Mhm.
Und ganz ehrlich, das stellt sich auch heraus, braucht man nicht. Und es stört auch nicht, weil das ist gar nicht so von wegen, so wir brauchen keine Männer, so das ist gar nicht die Agenda dahinter.
Mhm.
Es ist komplett organisch, wie sich das hier einfach ergibt.
Und das Fantastische ist, wie ich finde, und das kann man mir jetzt als Spoiler auslegen, aber das ist mir egal, weil man sollte hier das eine oder andere, was positiv war, so ein bisschen hervorheben. Es ist nicht viel, aber das Coole ist halt, er kommt nicht zurück.
Um die dann zu retten. Oder
genau,
so, ne?
genau. Das ist eines der wenigen Klischees, dass er dann irgendwie umschifft hat.
Ja, das kann man Imaginary auf jeden Fall zugute heißen.
Genau.
Weil ansonsten wird es leider eng.
Ja.
Und das liegt nicht an den Ideen. Weil die Ideen sind gut, die Grundlage ist wirklich in Ordnung. Erstens ist der mit 104 Minuten viel zu lang.
Mhm.
Für diese Geschichte braucht es das nicht.
Ja.
Zweitens ist der optisch total langweilig.
Yep.
Ich habe auch visuell bei dem nächsten Film, den wir besprechen werden, auch was auszusetzen, aber was anderes.
Mhm.
Der ist einfach langweilig, er macht nichts aus der guten Prämisse. Weil es geht ja irgendwann darum, dass wir so in die Fantasiewelt der Kinder einsteigen.
Mhm.
Und dann denke ich so, okay, jetzt könnt ihr durchdrehen. Wir haben wieder das Phänomen von Quantumania. Ja?
Mhm.
Jetzt zeig mir doch mal, weil die sagen so, ja, hier ist alles dies, das und so. Und dann denke ich mir so, ja, zeig's mir doch mal.
Die Türen dazu werden ja ab und zu mal geöffnet und man hofft, dass man dann was sieht, ne? Aber die gehen dann wieder zu oder es kommt halt immer wieder ein Bär raus und das war's.
Ja, und das ist halt wirklich das, also denen ist nichts weiter eingefallen als ein Flur mit ein paar Türen dran.
Ja, ja.
So ein bisschen Monster AG-mäßig, aber bei Monster AG passiert wenigstens was und es ist halt natürlich auch ein richtig guter Film. Der hier scheitert leider wirklich an seinen schwachen Figuren, an dem, dass er alles erklärt. Also das muss wirklich alles ausformuliert werden in dem Film und ist von vorne bis hinten durchsichtig. Auch in dem einen Twist, den er erzählt, den kann man sich eigentlich auch denken, weil es schon irgendwie nicht ganz passt. Ne? Also die ganze Zeit die Rede von dem unsichtbaren Freund, aber da ist ja dieser Bär.
Ja.
Und irgendwie, naja, keine Ahnung. Also da hätte man so, so viel mehr draus machen können. Das Problem ist, er zeigt ja auch nichts. Er ist ja nicht mal blutig.
Mhm.
Und mit Erschrecken muss ich feststellen, dass er eine FSK 16 bekommen hat.
Grausig.
Und das geht halt echt nicht. Also der muss eine FSK 12 haben. Da können wirklich 10-Jährige mit ihren Eltern rein, finde ich.
Mhm.
Der ist vielleicht gruselig, also für 10-Jährige an manchen Stellen.
Ja.
Aber das ist eher die Zielgruppe. 16-Jährige lachen sich doch kaputt bei sowas.
Total.
Ja, ich meine, das will nicht die primäre Zielgruppe von diesen Blumhouse-Produktionen sind, die jetzt so am Fließband produziert werden, sag ich mal.
Mhm.
Ich meine, Blumhouse hat ja auch gute Sachen gemacht, so ist jetzt nicht. Ne? Also wenn jetzt der Jordan Peele oder so
zum
Beispiel da was gemacht hat und so weiter, da sind auch coole Sachen dabei. Aber ich meine eben diese Stangenware eben.
Mhm.
War Night Swim auch von Blumhouse? Ja, ne?
Denke, genau. Sieht zumindest so aus, ja.
Ja, sowas. Diese ganzen Night Swims und wie die alle heißen.
Ja.
Da reiht sich Imaginary ein, obwohl ich ihm zugute halte, er ist nicht ganz so furchtbar wie Nightsman.
Definitiv, ja. Kann man ihm geben, aber er ist halt auch nicht ansatzweise spannend. Was ich schade fand, weil erstens die Alice, also das junge Mädel.
Ja, die war super. Piper Brown.
Genau, die fand ich echt toll. Die hat tatsächlich so ein bisschen das hier geschultert. Mhm. Aber ich hatte dann am Schluss so die Hoffnung, weil sie ein Bild gezeigt haben. Das war glaube ich, von einem ihrer, weil die Mutter ist ja Künstlerin, was ja eigentlich auch sich homogen einfügt, aber woraus halt auch leider dann nicht so viel gemacht wird. Hätte man schön irgendwie einbinden können, diese künstlerische Affinität. Und ich meine, einer der Cover oder irgendwas in der Richtung, was wir da gesehen haben, ging so Richtung MC Escher. Ne? So dieses, was Wahrnehmung angeht und was vor allem Räumlichkeit angeht. Was ja dann später auch so ein bisschen genutzt wurde, um diese Traumwelt da, sag ich jetzt mal, zu zeigen. Da hätten sie wirklich ausrasten können. Aber das war dann leider wie der Rest irgendwie nicht der Rede wert.
Ja, die Eröffnungsszene verspricht halt etwas, was der Film halt überhaupt nicht einhält. Die war nämlich noch ganz cool.
Ah ja. Ja?
Mit diesem Spinnenviech da.
Ah ja, ja.
War eine Standard-Horror-Eröffnung, aber die war wenigstens cool. Ich meine, wir wussten schon, okay, ne, wir sind vielleicht nicht die primäre Zielgruppe und ich würde auch sagen, für Jugendliche, die noch nicht viel Horror kennen und die da mal so in Gruselfilme reinschauen wollen, ist das bestimmt hier ganz cool.
Ja, aber es ist halt in dem Sinne kein Gruselfilm. Der spannendste und irgendwie auch einzige Höhepunkt, den der Film hatte, war tatsächlich die Nagelgeschichte. Also ich fand, da hat halt der Aufbau der Szene auch mal funktioniert. Coole Szene, aber ist halt irgendwie... Ansonsten leider, wenn es um diese Spannung geht und um den Grusel geht, halt ziemlich langweilig gewesen.
Also harmlos ist er. Er ist harmlos. Dennoch sage ich, klar, wir sind da schon vielleicht ein bisschen abgestumpft oder erfahren in diesem Bereich. Da würde ich sagen, ey, für Jugendliche ist das vielleicht ein cooler Einstieg, aber ansonsten spart's euch, ne? Also
Finger weg.
Ja, wie gesagt, wir haben ja auch Filmfressen-Familienmitglieder, die Kinder haben und ich sag mal, wenn ihr die dem Horror irgendwie näher bringen wollt, wenn ihr im gewissen Alter sind, würde ich das empfehlen. Die FSK 16 ist halt wirklich lachhaft.
Das ist korrekt. Aber gut, die FSK hat ja schon immer ganz komische Entscheidungen getroffen.
Ja, das liegt aber auch ein bisschen an dem System. Seitdem die das haben mit dem ab FSK 12, können auch Sechsjährige rein in Begleitung der Eltern. Ich finde, da fehlt eine Zwischenstufe zu FSK 16.
Also so eine 14.
Ja, genau, so eine 14 und dann nichts mit Elternbegleitung. Oder weiß ich nicht, eine 12 ohne Elternbegleitung. Irgendwie fehlt da was. Ich finde das System nicht ganz ausgeklügelt, aber ja. Manu wieder gegen das System. Jetzt wird's wieder politisch. Nein.
Du musst das auch immer reinquetschen, ne?
Der Alman Arim ist wieder da.
Ich würde ja dafür plädieren, die FSK abzuschaffen. Ja, wirkt ja nur im Kino. Ansonsten, ne, zu Hause juckt's ja eh keine Sau.
Ja, wenige Menschen. Obwohl, ich glaube, es gibt vielleicht auch ein paar, sagen wir mal, etwas konservativere Haushalte oder vielleicht auch Eltern, die etwas besorgter sind als andere, die dann schon auf die Empfehlung der FSK 8 geben.
Redest du jetzt von besorgten Bürgern?
Ich rede von besorgten Eltern. Jetzt machst du nicht wieder politisch. Nur weil ich was gegen die Ausländer habe, bin ich schon lange kein besorgter Bürger.
Ich schon.
Ja.
Also ich bin besorgt und ich habe auch was gegen Ausländer.
What a terrible joke.
Ich bin vor allem besorgt darum, also erstmal traue ich immer noch ein bisschen Robin Williams hinterher.
Ist er gestorben?
Ja, Robin Williams von Take That früher.
Der ist wirklich gestorben?
Robin Williams.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
Habe ich ja gesagt, Robin Williams. Der war früher bei Take That.
Genau.
Und der, und der hat eine Tochter.
Okay.
Und die hat einen Film jetzt gedreht.
Ach, von der ist Lisa Frankenstein?
Zelda Williams. Das ist natürlich die Tochter von Robin Williams, also von dem ehemaligen Schauspieler, Comedian. Der ist schon vor Jahren gestorben.
Ja, ich weiß. Ich habe den Witz jetzt nur mitgespielt.
Ja. Ich wusste nur nicht, dass Leute uns das...
Mir war das nicht klar. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht auf den Namen geachtet. Was hat die Dame denn noch sonst so gemacht?
Ich glaube, das ist ihr Debütfilm.
Also, was Regie angeht.
Ja.
Okay. Ja gut, dann kann man ihr nicht viel vorwerfen.
Meinst du?
Ja doch, sie hat noch Shrimp gemacht und Kappa Kappa Die. Shrimp ist, ich dachte, das wäre ein Horrorfilm, aber das ist irgendein anderer, den ich...
Ach, die hat schon Filme gedreht tatsächlich, ja?
Short-Comedy-Drama und das andere, ja, das weiß ich nicht, sieht irgendwie nicht nach Spielfilm aus. Hat auf jeden Fall schon mal hinter der Kamera gestanden.
Okay, Kurzfilme. Ja, schön und gut. Die hat einen Film rausgebracht, der heißt Lisa Frankenstein. Den haben wir uns jetzt angeguckt, der läuft auch noch im Kino.
Genau.
Und in unserem engsten Filmbubble-Umfeld haben ja schon ganz viele Leute den zerrissen.
Aber sowas von zerrissen.
Ne? Wir haben ja direkt Alper und Thilo zum Beispiel nach der PV gesehen und die haben also wirklich ganz Schlimmes erzählt und da haben wir gedacht, so, dem müssen wir auf den Grund gehen.
Mhm.
Und der Thilo hat gesagt, nein, Mann, macht's einfach nicht. Guckt euch das, guckt euch das nicht an. Es ist wirklich komplette Zeitverschwendung.
Ach, der Thilo ist auch gegen den Film?
Ja.
Okay.
Und dann haben wir uns den jetzt mal angeguckt, denn das ist ja mal ganz wichtig, man muss sich schon mal eine eigene Meinung bilden.
Genau.
Ne? Nicht immer auf die Meinung von Kritikern hören und so und von so Podcastern und so. Und die Leute, die die Filme besprechen im Internet, ist ja Quatsch, muss man eine eigene Meinung bilden.
Ja, vor allem nicht von den Leuten, die wir so kennen. Die haben ja eh keine Ahnung.
Das stimmt. Wir machen ein Kontrastprogramm. Und in Lisa Frankenstein geht's um die Lisa, ne? Heißt sie. Lisa Swallows.
Bitte!
Ja, die hat bestimmt auch eine gute Zeit in der Schule gehabt.
Ja, auf jeden Fall.
Also, was man der Zelda Williams tatsächlich nicht anhängen kann, ist das Drehbuch. Das ist von Diablo Cody.
Oh, teuflisch gut.
Die hat sogar schon einen Oscar gewonnen und die hat einen British Academy Film Award gewonnen und dieses Drehbuch verfasst und produziert. Na gut, auf jeden Fall, die Lisa, gespielt von Catherine Newton, ist in der Schule eher so die Loserin. Mhm. Ach so, und ganz wichtig, der Film spielt 1989. Das ist super wichtig.
Ja,
das ist nämlich das Geburtsjahr von Zelda Williams.
Ach so, deshalb ist das wichtig?
Ja, genau. Und weil eine 34-Jährige uns so viel über die, also in eine im Jahr 2024, 34-Jährige uns so viel über die 80er erzählen kann, muss dieser Film in den 80ern spielen.
Und er muss auf jeden Fall auch so aussehen, als hätte man, als würde man glauben, dass er in den 80ern spielt, obwohl man sich das so vorstellt und so weiter und so fort.
Naja, es sieht so aus, wie sich Leute heute, also wie sich 30-Jährige heute vorstellen, wie die 80er waren, aufgrund von Serien wie Stranger Things und so weiter.
Genau.
So schlecht ausgeleuchtet waren die 80er nicht, muss man sagen. Und so optisch, visuell hässlich waren sie nicht. Ich finde nämlich den visuellen Stil hier leider sehr scheiße.
Okay.
Kommt überhaupt nicht rüber. Ja. Hätte man vielleicht mal mit Leuten von Nicolas Winning Refn und so zusammenarbeiten sollen. Ne? Die wissen oder weiß ich nicht.
Die können mit Farben.
Ja, oder Leute, die mit Dario Argento gearbeitet haben, falls sie noch leben und so weiter. Also Leute, die wissen, wie man ausleuchtet und Farben ins Spiel bringt und so. Hier sieht es leider ziemlich beschissen aus. Auf jeden Fall ist die natürlich in der Highschool so eine, wie soll man sagen,
eine Außenseiterin.
Eine Außenseiterin, so ist es, ja, ganz einfach.
Als ob du das nicht wüsstest, was das ist.
Nee, ich war super beliebt in der Schule. Ja, ich war Klassensprecher, Stufensprecher und so weiter.
Aha.
Ich war immer sehr beliebt. Ja. Aber unbeliebt war ich auch nicht. Ich wollte unbeliebter sein, als ich war, tatsächlich.
Ja. Heute ist es genau umgekehrt.
Ja, geht. Weiß nicht. Ne? Ich mache immer doch auf zynisch und ich fordere die Leute raus. Ich provoziere.
Du provozierst eine ganze Menge.
Und manche Leute finden es trotzdem gut. Macht ja nichts. Ist doch schön, ist doch nur Unterhaltung. Naja, auf jeden Fall hängt die da ab und zu am Friedhof ab. Und
was Jugendliche so machen, ne?
Ja, weil die halt sonst nichts zu tun hat.
Das
keine
ist wortwörtliches
Ahnung.
Mauerblümchen.
Ja, genau.
Friedhofsmauerblümchen.
Und, ja, und da ist dann da so ein Grabstein und da ist dann halt so eine Büste von einem Typen, und zwar Frankenstein.
Ja.
Und ja, durch bescheuerte Umstände erweckt sie diesen Frankenstein zum Leben. Und dann kommt halt eine Leiche, die nicht sprechen kann und total schmutzig ist, und sie richtet den so ein bisschen her und wird dann irgendwie Best Friends mit dem.
Yeah.
Und dann Girl Power, weil dann wird sie auf einmal so zum Gothic Vamp, die total cool ist und der alles egal ist und irgendwie dann ihrem Schwarm hinterher ist, obwohl sie dann, die hat dann den Frankenstein nicht als Love Interest so wirklich, sondern eher nur so als Homie.
Ja.
Ja, und dann wird die cool.
Ja.
Das passiert in dem Film. Ja, Peter, hast du Spaß gehabt mit dem Film?
Nö, eigentlich nicht. Vor allem, sie stößt ja dann eigentlich auch noch einen jungen Mann ab, der sie ganz nett findet.
Ach ja.
Ja.
Stimmt, ich hab ganz ehrlich, kurz nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich schon die Hälfte wieder vergessen.
Ja, macht ja nichts. Liegt aber wahrscheinlich am Alter.
Das und dass der Film auch sehr vergessenswert ist, wie ich finde.
Ja.
Oh, eine Sache, bevor ich das nämlich wieder vergesse, ne?
Ja.
Ich hasse es in Trailern schon, bekannte Popsongs in neuen Varianten drunter zu legen.
Welcher was?
Im Trailer, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ach so,
ich hasse das in Trailern generell.
Ja.
Und in dem Film, kannst du dir vorstellen, wie ich das empfinde, wenn das in einem Film passiert, mehrfach?
Ja, doppelt so schlimm oder dreifach oder halt so häufig, wie er vorkommt.
Richtig.
Aber ich kann mich ja tatsächlich auch nicht an die Musik erinnern, aber es war halt alles schon so auf dieses, ne, nach Möglichkeit, das irgendwie so krass 80er wirken zu lassen, wie es nur geht, ohne dabei halt zu wissen, wie es war, weil sie selber ja schließlich auch nicht mal ansatzweise in der Zeit aufgewachsen ist, ne, wenn sie 89 ist sie geboren.
Ja.
Ne, von daher hat sie von den 80ern null mitgekriegt. Ne? Ich meine, selbst wir haben wenig davon mitgekriegt, obwohl wir zumindest das 8. Lebensjahr in diesem Jahr, Ende des Jahrzehnts erlebt haben.
Ja.
Und zumindest auch Mauerfall und so mitgekriegt haben. Ne? Aber selbst wir können das nur so aus vager Erinnerung, sag ich mal.
Also ich kann mich da schon wirklich noch gut erinnern an meine Kindheit. Und ich habe die 80er auch noch vor Augen.
Ja,
also meine 80er zumindest. Auf jeden Fall mehr als Zelda Williams.
Ja, auf jeden Fall. Also mein größtes Problem ist tatsächlich, ich habe so nicht so ganz den feministischen Touch verstanden. Also, ne, ich meine, es ist letztlich, glaube ich, schon der Versuch, hier so ein emanzipiertes Coming-of-Age-Drama zu schildern, ne, geht so ein bisschen auch in die Richtung von dem Joe Dante wie Warm Bodies.
Ja.
Da war es ja, glaube ich, auch die gleiche Konstellation. Er war ein Zombie und sie war lebendig.
Genau. Aber der Film hier wäre gerne Warm Bodies. Ich finde den schon nicht so gut. Ich finde den okay, aber ja.
Aber ne, der geht auf jeden Fall auch in die Richtung, wenn es darum geht, ne, so Liebesgeschichte, Coming of Age, etc. pp. Aber ich fand die Entscheidung, die sie hier trifft und die Entwicklung, die sie hier durchmacht, die fand ich irgendwie scheiße. Also beziehungsweise,
ja,
die wird halt immer mehr zur Bitch und das hat halt, also die wird halt am Schluss eine richtige Bitch. Und das ist halt keine liebenswerte Figur, die hier letztlich gezeichnet wird.
Nee, die ist einfach scheiße.
Und zwar
so wie der Film auch.
Bis zum Ende. Und das hat mich ein bisschen verwirrt. Also ich hätte zumindest erwartet, dass dann irgendwann so dieser Schalter kommt, wo dann irgendwie gemerkt wird, so, das, was ich hier gerade mache, ist halt irgendwie scheiße. Ne? Und das so ein bisschen reflektiert und vielleicht das daraus lernt, was sie halt die ganze Zeit hier macht, erlebt. Ne? Aber das setzt sich ja nicht ein. Highlights sind aber derweilen, wie ich finde, der Vater, der von Joey Crest gespielt wird, der so lethargisch immer so ein bisschen dabei ist und nur so ganz kurze, süffisante Kommentare abgeht. Manchmal
während
so ein
der
bisschen
die Zeitung liest. Ne?
Ja, genau. Der sorgt hier, finde ich, für den einen oder anderen humoristischen Moment. Ansonsten haben wir noch die Carla
Gugino. Da habe ich mich auch nur gefreut, dass sie da ist, weil sie es ist.
Ja, ansonsten, die liefert vielleicht so ein bisschen Drama, aber ja, das war's dann auch schon. Ja, ich tue mich irgendwie schwer mit dem, vor allem, was er von der Geschichte erzählt. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht so kacke, wie ihn die meisten machen. Also ich finde ihn alles andere als cool. Der hat mir auch keinen Spaß bereitet. Ich finde ihn nicht cool gemacht. Das Drehbuch finde ich insgesamt vergessenswert wie den Film, aber er ist jetzt nicht so eine Katastrophe, wie ihn viele sehen.
Da möchte ich dir widersprechen. Ich finde den absolut scheußlich, den Film. Also vom Look her, die Musik geht mir auf den Sack. Mich nervt das, warum muss das in den 80ern spielen? Okay, gut, wir haben keine Smartphones hin und her.
Es muss alles in den 80ern spielen.
Ja, ja, aber es ist vielleicht ein Inside-Gag, so von wegen, ich bin 89 geboren, ich lasse den 89 spielen, keine Ahnung. Also die hat ja wirklich von ihrem Vater gar nichts in Sachen Humor zum Beispiel.
Ja,
Robin
okay.
Williams war mega witzig, auf seine eigene Art und Weise. Und die hat hier überhaupt nichts Eigenes. Der einzige Humor, der sich ab und zu mal speisen möchte, ist aus irgendwelchen Verwechslungen, wenn es darum geht, The Cure, ne, so von wegen, dem fehlt ja eine Hand, hier dem Monster in Anführungsstrichen, dem Frankenstein. Das ist ja auch so eine Sache. So, ist das jetzt Viktor Frankenstein? Oder?
Er?
Ja, oder soll das Frankensteins Kreatur sein?
Ja, genau, Frankensteins Kreatur. Sie ist ja Frankenstein.
Ja, aber auf dem Grabstein steht Frankenstein.
Echt?
Ja.
Okay, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Ja, und deswegen, das irgendwie ist auch nicht ganz einheitlich. Ist auch gut, ne? Ist auch ganz ehrlich. Das ist nicht das Problem des Films, aber es ist auch schon schwachsinnig. Naja, auf jeden Fall, wenn es darum geht, so von wegen, was kann helfen? Irgendwie, ja, The Cure oder so, oder wegen Musik und so, The Cure. Und dann hält er so seinen Stumpf dahin und dann sagt die, ach so, nee, nicht so eine Art von Cure, also Heilung, sondern The Cure. Also, The Cure kann auch heilen, aber seelisch und so. Also auch so eine Sache, die auf Deutsch gar nicht funktioniert.
Ja.
Ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch gemacht haben. Wir haben den ja im Original gesehen.
Ja.
Und das ist noch so ein Schmunzlerwert. Ansonsten funktioniert der Humor komplett gar nicht. Die Schauspieler sind überall unterwegs. Ich weiß gar nicht, spielen die im selben Film mit alle? Keine Ahnung. Und das ist Regiesache.
Ja, du meinst jetzt Sphären?
Ja, ich weiß, also die sind so drüber witzig und manchmal nicht. Und also, ich hab das nicht gecheckt. Ich fand's halt nicht lustig. Und ich habe halt nicht gecheckt, was die mir jetzt vermitteln wollen. Und da war wirklich das Problem. Das ist ein Problem der Regie. Also das muss die anweisen, die muss denen sagen, so das ist deine Figur, das und das empfindet die, das und das geht jetzt ab. Aber so wie dann, sie sitzt dann da auch neben der Kreatur irgendwie im Bett, dann erzählt sie die ganze Zeit und die Kreatur kann ja nichts sagen und dann sagt sie von wegen so, ja, ich liebe unsere Gespräche und so, haha.
Ja.
Also das ist halt, weißt du, wenn wir so einen Gag mal spontan bringen in einem Video, der uns einfällt oder in einem Podcast, ne, ist das halt so von wegen so ein bisschen absichtlich Cringe-Haha-Humor. Ja, sich selbst so ein bisschen dusselig darstellen. Aber das ist ja geschrieben und inszeniert. Und das ist einfach überhaupt nicht lustig. Und am Ende weiß ich auch nicht, was das soll. Ich fand es Zeitverschwendung. Ich finde den Film echt beschissen, muss ich sagen. Mhm. Ich fand den wirklich total überflüssig. Weil es gibt halt 1000 bessere Horrorkomödien, es gibt 1000 bessere Coming-of-Age-Filme.
Mhm.
Und hier funktioniert einfach gar nichts. Also die Kombination funktioniert nicht, die Schauspieler funktionieren nicht, die Regie ist kacke, der Film sieht scheiße aus, die Musik nervt mich. Es ist alles abgekupfert von Filmen, die das wesentlich besser können. Der kann gar nichts, der Film.
Letztlich kann er uns aber auch nicht ansatzweise erreichen, weil auch hier in dem Fall sind wir gar nicht die Zielgruppe. Ne, es sind auf jeden Fall Teenager, die hier angesprochen sind. Ich weiß nicht, was der für für eine FSK hat. Ich schätze mal eine
12. 16.
Eine 16?
Auch eine 16, ja. Krass. Also okay, ich sag mal so, das kleine 16-jährige Mädchen in mir würde auch an diesem Film keinen Spaß haben. Ich finde ja nur, weil die Zielgruppe eine andere ist, ne, ich meine, ich kann das ja trotzdem sonst irgendwie nachvollziehen.
Ja.
Ja, aber das hier, also, nee, ohne Witz, dann guck doch Warm Bodies. Das ist viel besser.
Ja.
Oder sonst was. Aber das Problem ist halt, dass der Film sich auch überhaupt nichts traut. Die hätten ja zum Beispiel eine Liebesgeschichte machen können zwischen den beiden und dann so richtig hier à la Della Morte, Della More gehen können. Ja? Oder wirklich so Warm Bodies und dann wirklich mal hier so eine Liebesszene, wo die knutschen oder wo die mal so eine erotische, so eine Sexszene haben oder so.
Also so Nekrophilie-mäßig.
Nekromantik. Okay, ja. Also ganz ehrlich, dann hätte der Film sich wenigstens was getraut. Aber der Film geht ja nicht mal dahin, dass die irgendwie ein Pärchen oder das, ne, das geht ja gar nicht darauf hinaus, dass es der Love Interest ist oder so.
Ja.
Das ist einfach nur der Homie. Wofür? Und warum wird die dann von, die war halt unscheinbar, das Mauerblümchen, ja, ist ja nicht schlimm, aber da am Ende, dann wird die bis zum Ende halt nur Kacke. Es ist halt, nee. Sorry, finde ich nicht gut.
Ja.
Auch für Jugendliche nicht gut.
Ja, also wie gesagt, für mich hapert es tatsächlich hauptsächlich, da kannst du mit dem Look kommen, mit den Schauspielern oder sonst was, aber mir hapert es tatsächlich vor allem auch am Drehbuch, was mich wundert, weil wenn du hier sagst, die hätte Erfahrung auch schon bei größeren Produktionen.
Die hat Preise bekommen. Also hier Juno zum Beispiel, ne?
Ah
also
ja, stimmt.
Das ist ja hier Jennifer's Body und so hat die gemacht.
Ah, den auch. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist dann mit Megan Fox, ne?
Ja, richtig.
Ja, aber Juno war cool.
Ja, yeah, auf jeden Fall. Aber irgendwie hier, also da, wir hatten das doch schon mal bei Wonder Woman 84. Da war das auch so. An sich kompetente Regisseurin, an sich irgendwie auch, also vielleicht der Schauspielerin nicht, aber so als Star, ne, halt die Gal Gadot.
Ja.
Aber beim ersten Teil war ja zumindest noch so, der war ja noch in Ordnung, Wonder Woman. Mhm. Da hast du dann die Regisseurin gehabt.
Ja, war ich okay.
Pat Jenkins, ne? Drehbuch von jemand anderem. Und im zweiten Teil hat sie dann auch das Drehbuch geschrieben und es funktioniert nicht. Und hier ist auch irgendwie, also irgendwo zwischen dem Drehbuch von der Diablo Cody und der Regie von der Zelda Williams ist halt komplett ein Film verloren gegangen. Also irgendwas funktioniert da überhaupt nicht. Und mal abgesehen davon, wie gesagt, er hat noch andere Sachen, das auch optisch nicht geil umgesetzt ist irgendwie.
Ja, aber es gibt ja auch Menschen oder es gibt ja auch Filmschaffende, die sowohl gute Drehbücher schreiben können, als auch gute Filme regieren können.
Jetzt bin ich aber gespannt, wer ist das denn?
Clint Eastwood. Nee, der schreibt, ja. nee, Quatsch, der schreibt keine Drehbücher. Das hat er immer abgegeben. Ist aber auch ganz gut. Man sollte immer gucken, dass man das tut, was man am besten kann. Und so hat sich Ethan Coen gedacht, ach, ich will mal ohne meinen Bruder arbeiten und mache meinen ersten Film alleine.
Das, was werden kann.
Und daraus ist auf jeden Fall Drive Away Dolls geworden, den wir jetzt auch jüngst gesehen haben. Ein weiterer Film, in dem die Damen hier die Macht haben und als Hauptdarstellerin agieren und in einem komantischen Roadmovie unsere Herzen versuchen zu erobern. Ja, wobei, sie sind lesbisch, deshalb ist es schwierig.
Hast du wunderbar zusammengefasst.
Ja?
Ja, normalerweise müsste man das gar nicht erwähnen, dass sie lesbisch sind, aber das ist tatsächlich hier irgendwie wichtig, auch für die Handlung.
Auf jeden Fall.
Es ist tatsächlich, gehört das dazu.
Das ist ein treibender Faktor, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es zwischen unseren beiden Hauptfiguren ja auch schon so ein bisschen brutzelt, wie heißt es?
Knistert.
Ja.
Brutzelt. Das ist so eine Kochsendung hier. Oh, wird aber gebrutzelt zwischen den beiden.
Auf jeden Fall.
Ja, die Handlung ist ganz simpel und der Film zum Beispiel spielt in den 90ern.
Er
spielt 1999 und sieht auch danach aus. Ja, er sieht so aus und er fühlt sich auch so an. Ne? Ist auch in, ja, nicht ganz 4:3, aber halt ne mit Balken an den Seiten. Also ist nicht in 16:9 gedreht, sondern so das 1:1. 4:3 Format, sagen wir es so.
Was immer beliebter wird. Später kommt noch ein Titel, aber bitte.
Der sieht so aus, der fühlt sich so an und bedient auch eine Geschichte, wie sie aus der Zeit sein könnte. Also er fühlt sich Coen-mäßig auch aus der Zeit an. So ein bisschen Tarantino, ein bisschen Coen, ein bisschen, weiß ich nicht so. Ne? Und es ist nämlich so, dass die beiden, die Jamie und Marion, gespielt von Sarah Margaret Qualley und die, jetzt wird schwierig, Geraldine Viswanathan. Das sind Buddies. Das sind Buddies. Beide lesbisch, aber nicht zusammen und eigentlich nur befreundet.
Ja.
Die Marion ist gerade schon länger aus einer Beziehung raus und die ist so das komplette Gegenstück zu der Jamie. Denn Marion ist eher so zurückhaltend, liest gerne mal ein Buch, ist ja so ein bisschen Stock im Arsch, könnte man sagen. Und die Jamie kommt aus Texas und ist halt total wild drauf, macht mit jeder rum und ist sehr extrovertiert.
Nimmt keinen Kaktus vor den Mund.
Genau, ja. Also, eine Extrovertierte, eine Introvertierte.
Ja.
Und die beiden beschließen, nach Tallahassee zu fahren, also die Hauptstadt von Florida, und nehmen dafür so ein Mietauto. Und es gibt auch Sinn in der Story, dass das nicht heutzutage spielt, weil man hätte mit GPS und mit Smartphones und so weiter, hätte man hier natürlich Sachen schon erarbeiten können und vieles hätte da nicht funktioniert.
Okay, aber eine Sache ergibt tatsächlich keinen Sinn.
Also,
sie nehmen ja kein Mietauto in dem Sinne, sondern sie überführen ja ein Auto.
Genau, das ist so ein Service, dass man sagt, hey, wir wollen da und dahin, gibt es ein Auto, was dahin überführt werden möchte.
Genau, und die Personen, die dieses Auto dort abgeben, die wollen den eigentlich nicht überführen lassen, beziehungsweise wundern sich, dass er überführt wird auf einmal. Das fand ich, das haben sie irgendwie nicht so gut hier gelöst.
Es war nicht der klügste Plan von den Gangstern. Es ist nämlich so, dass die halt dann dieses Auto, was dann nach Tallahassee überführt werden soll, dann für einen Roadtrip nutzen. Mhm. Love is a sleigh ride to hell, schreibt dann die Jamie auf die Trunk, heißt Kofferraum. auf den Kofferraum-Dings. Egal. Und da ist es so, dass dann die Gangster kommen und sagen, hör, wo ist denn unser Auto?
Where's your car, dude, where's my car?
Ich hab doch gesagt, der und der holt das dann ab. Beziehungsweise, ja, das ist nicht ganz stimmig.
Ja.
Ne? Also das ist sehr umständlich. Das hätte man einfach anders machen können.
Genau.
Keine Ahnung, weiß nicht. Ja. Die hätten das selbst direkt dahin fahren
können. Ja, aber es ist ein kleines Detail, aber es ist mir irgendwie bitter aufgeschlossen.
Ja, es stimmt, weil das ist schon nicht ganz so logisch.
Ja.
Die Sache ist, dass natürlich in diesem Auto etwas steckt.
Der Koffer aus Pulp Fiction.
Genau, das hab ich auch dran gedacht. Naja, es ist ein Koffer und noch etwas anderes und mit einem brisanten Inhalt. Können wir natürlich jetzt nicht spoilern. Vielleicht in einem Spoiler-Teil. Müssen wir mal gucken, mal gleich. Also auf jeden Fall ist da etwas in diesem Auto, was die Gangster in Anführungszeichen halt haben wollen und dann entsteht halt die Verfolgung. Road Movie, hast du schon gesagt, ja, mit romantischem Touch. Es geht hier viel um Liebe, Freundschaft, Sex.
Ja, und diese Dreiecksbeziehungen dazwischen, ne?
Genau, und vor allem stehen hier die Frauen auch wieder im Vordergrund. Also es sind hier auch so Namen im Cast wie Pedro Pascal und Matt Damon, die normalerweise natürlich hier die Hauptrollen spielen würden oder ganz vorne auf dem Plakat und im Billing ganz vorne stehen würden. Aber das sind einfach nur Nebenrollen.
Richtig.
Und hier haben die Frauen das Sagen. Und das ist überhaupt nicht schlimm.
Für mich, sogar.
Weil ich finde, es wirkt überhaupt nicht aufgezwungen.
Nee.
Wir bewegen uns da in so einer lesbischen Bubble. Ne? Also so
die
Hauptfiguren sind lesbisch, deren Freunde sind lesbisch und so. Deswegen spielen da halt sehr viele Frauen mit und die sind halt ständig in irgendwelchen Lesbenbars unterwegs. Deswegen sehen wir hier vornehmlich halt lesbische Frauen. Und die Männer sind halt schmückendes Beiwerk, so wie es halt zu der Zeit oder auch sonst häufiger mal andersrum der Fall ist.
Genau, das müssen wir jetzt uns mal gefallen lassen, dass es mal umgekehrt ist.
Genau, das lasse ich mir aber gerne gefallen, wenn das halt ein ziemlich spaßiges Drehbuch ist.
Ja.
Ein unterhaltsamer Film,
der
einfach Freude bereitet. Der fühlt sich, wie gesagt, das ist so 90er Jahre. Ich würde nicht sagen, dass das ein großartiger Film ist. Ne?
Nee.
Das ist jetzt nicht der Knaller, es ist jetzt nicht der Film des Jahres und so, aber das ist mal ein cooler, vor allem ein 90-Minüter.
Mhm.
Stell dir mal vor, wir müssen nicht 2 Stunden, 3 Stunden da sitzen und uns das irgendwie reinpfeifen und so. Nee, der ist ganz kurzweilig, der geht rein, raus, ba-bam, ba-bam, ba-bam.
Das ist es, schön die Alte weghauen, bam, ba-bam, Schläge muss geben. Mhm.
Wie der Vollassi Toni sagen würde. Und hat einfach witzige, schräge Figuren, also die, ne, sowohl die Leute, die hinterher sind, die sind durchgeknallt, die Hauptfiguren sind auch durchgeknallt, diese Suki, gespielt von Beanie Feldstein, fand ich super, das ist so die Ex-Freundin von der Jamie, die Polizistin ist, die ganze Zeit rumflucht, fand ich mega witzig, einfach weil die so drüber war. Und von den 3 Filmen, die wir jetzt gerade besprochen haben, ist es der mit dem geringsten Budget.
Ja.
Ja, und es ist aber mit Abstand der beste von denen.
Ja, aber ist ja auch der... Ja, weiß ich, ob ich das so einfach sagen kann. Ja, doch, wahrscheinlich schon der kreativste Film in dem Sinne. Auch wenn die Geschichte jetzt nicht besonders ausgeklügelt ist und...
Kreativ finde ich den nicht. Also, das ist eigentlich nur witzig, weil auch für die Aussage des Films, was in dem Auto drin ist und was dahinter steckt, wofür das steht, das ist halt witzig und lustig. Also, der Film ist halt nicht subtil mit seiner Botschaft.
Nö. Aber muss auch nicht sein.
Nö, aber es kommt so locker flockig rüber, das ist jetzt kein Männergebäsche. Und wenn, ist es halt spaßig. Das ist immer mit einem Augenzwinkern, ne?
Ja, und vor allem das Schöne ist halt auch, dass unsere Hauptfiguren hier, also die Jamie und die Marion, die harmonieren wunderbar. Und ich finde, die Männer sind hier ein herrlicher Kontrast. Wir haben ja noch den Corbin Domingo. Hast du den schon erwähnt?
Nee, hatte ich noch nicht.
Der hier den Gangster-Boss in gewisser Form spielt, der sich auch zu Pascal und Damon wunderbar dazugesellt. Und dann haben wir ja noch dieses wunderbar herrliche, dumme Duo von den beiden, die den beiden dann halt auf der Spur sind, um den Wagen bzw. den Inhalt davon wiederzukriegen. Ist ja dann auch so eine Art, ja, Verfolgungsjagd in gewisser Form, was dann auch zu dem einen oder anderen lustigen Ausflug führt, ne, weil sie dann mit falschen Informationen dann halt auch mal an merkwürdige Orte, sag ich mal, geschickt werden, beziehungsweise es zu lustigen Konfrontationen kommt, wenn beispielsweise sie auf eine lesbische, ja, weißt du gar nicht mehr, was das war, Fußballmannschaft, irgendwas ja, so in der Richtung. Ja,
Fußballmannschaft.
Ja, das sorgt auf jeden Fall für gute Unterhaltung. Ich würde sagen, unterm Strich ist es ein sehr sympathischer, sehr kurzweiliger, unterhaltsamer, lustiger, cool gespielter, visuell eigentlich sehr ansehnlicher, netter Streifen,
ja,
der aber so im Vergleich zu einer Co-Produktion beziehungsweise von einer Zusammenarbeit von Ethan Coen und Joel Coen tatsächlich ja nicht unbedingt halb so stark daherkommt, aber ich denke mal, in Kombination sind die beiden doch stärker beziehungsweise können sich gegenseitig beflügeln und bessere Filme machen.
Also zumindest Stand jetzt,
ja,
ist das so. Also
genau,
die meisten Filme, die sie zusammen gemacht haben, sind auf jeden Fall stärker als der hier,
ja,
aber sonst unterschreibe ich alles, was du da gesagt hast. Also ja gut, wir müssen keinen Spoilerteil in dem Sinne machen, aber es ist halt schon...
Ist doch Schwanz egal, jetzt mal ehrlich.
Es ist halt cool, wofür das steht. Und ja, ach ey, ich bin zufrieden aus dem Kino gegangen. Ist ein ganz cooler Film.
Es ist eine ironisch verpackte sexuelle Befreiung. So, ja, ich kann es nicht gerade richtig formulieren.
Ja, das ist ja schon auf den Punkt gebracht.
Okay.
Ich meine, da könnt ihr jetzt über Einzelheiten sprechen, aber wir sind ja hier im Podcast und keine Zeit für sowas.
Stimmt.
Da müssen wir noch ein paar andere Sachen besprechen. Also auf jeden Fall, den würde ich empfehlen von diesen drei Filmen. Wenn ihr einen im Kino gucken wollt, dann den auf jeden Fall.
Ja gut, aber das hätte jetzt auch keinen gewundert. Das hätte man im Vorfeld, glaube ich, schon eindeutig ausmachen können, welchen der drei Filme wir empfehlen würden.
Ja, das konnte man erahnen, aber jetzt nochmal ausgesprochen, die Empfehlung ist ein cooler Film.
Soll ich so weitermachen, also mit einem coolen Film?
Ja, hoffentlich.
Die Antwort sollte einfach nur ja lauten. Und das kann ich realisieren, indem ich einen deutschen Film mitbringe. Das Lehrerzimmer, den ich tatsächlich geschaut habe. Also meine Freundin wollte den schauen und ich habe mir gedacht, so, der hatte ja, glaube ich, auch eine Oscar-Nominierung. Bester, darf ich gar nicht erwähnen, ne? Aber bester ausländischer Film.
Was darfst du nicht erwähnen?
Dass der eine Oscar-Nominierung erhalten hat.
Aber wieso das denn nicht? Also Leute denken echt so, wir hassen die Oscars oder denken so, dass wir auch Leute, die über die Oscars berichten, dass wir die scheiße finden, weil sie über die Oscars berichten. Das stimmt auch überhaupt nicht selber. Wir haben einfach keinen Bock darauf.
Ich wollte dich nur provozieren und es hat funktioniert.
Na, ich habe es nur richtig gestellt. Ja, ich weiß, worauf du hinaus wolltest und deswegen habe ich gesagt, ja komm, dann sage ich es halt jetzt.
Den wollte ich tatsächlich zu den Bewegtbildbanausen mitnehmen. Bei denen sind wir nämlich demnächst zum Gast. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass die den schon besprochen haben. Deshalb kann und darf ich und werde ich diesen Film nicht mitbringen. Und deshalb muss er da einfach hier reingepackt werden. Aber ist egal, denn es ist ein weiteres Hochlicht, das ich jetzt hier vorstellen darf. Aus deutschen Landen von einem gewissen Ilka Katak. Sagt ihr das was?
Das ist doch kein Deutscher.
Ja, doch.
Das ist doch kein deutscher Name.
Ja, yeah, ist er nicht. Aber der ist in Deutschland geboren, der ist 2 Jahre jünger als wir und ist halt türkischer Abstammung.
Was? Der ist doch kein Deutscher. Das ist kein richtiger Deutscher, kein Bio-Deutscher.
Der ist kein rein Deutscher. Ja, doch ist er. Der ist hier geboren. Punkt.
Außerdem, ja, natürlich. Ja, ist alles in Ordnung. Warum sollten wir das so sagen?
Weil der Filme macht in Deutschland.
Du meinst, ich hätte schon mal einen gesehen von
dir? Nein, hast du nicht. Also die ich jetzt hier sehe in der Liste, die habe ich selber alle nicht gesehen.
Ja, ich sehe auch keinen, den ich kenne.
Ja, aber sollte man vielleicht auf dem Schirm, jetzt nicht nur wegen der Nominierung haben, ne, aber weil...
Wie hast du denn aus? Ilka Çatak heißt er, ne?
Ja, aber ich muss den Deutsch aussprechen, also Ilka Takak.
Nein, Çatak heißt das.
Katak steht hier, ganz nein, deutschlich.
Nein, das ist das C unten mit dem Dings dran, mit dem Kringel da.
Ich bin Deutscher, da steht Katak. Und nein, der ist auch Çatak. Deutscher, muss sich Katak nennen lassen. nee, den sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Ja, und du hattest das Lehrerzimmer auf dem Schirm.
Genau, das Lehrerzimmer.
Da fühlst du dich ja wohl, du warst ja angehender Lehrer und dein Vater war ja Lehrer.
Ja, aber im Lehrerzimmer habe ich nicht wohl gefühlt, weil da im Lehrerzimmer habe ich eigentlich nur meine alten Klassenlehrer und also die Lehrer meiner Schule gesehen und sonst. Und das verbinde ich jetzt nicht unbedingt mit Kompetenz oder
ja, wenn du ein Sympathie. Praktikum an deiner alten Schule machst, oder in unserer alten Schule machst, ist das ja auch selbstverständlich. Klar.
Ja, ja, ich hätte es ja weiterbringen können und dann hätte ich irgendwann mal an einer anderen Schule. Ist auch egal. Geht ja nicht um mich, sondern es geht um die Carla. Die wird hier von der Leonie Benech gespielt. Die ist Lehrerin an einer Schule, die eine Null-Toleranz-Politik verfolgt. Null-Toleranz heißt jetzt nicht, dass man keine Toleranz gegenüber Ausländern, Behinderten, Frauen oder was auch immer hat, sondern das bedeutet, man hat keine also Null-Toleranz gegen, in diesem Fall, Diebstahl. Weiter wird das jetzt nicht ausgeführt, was da noch so alles nicht toleriert wird, aber ich denke mal, so Ausgrenzung und solche Geschichten werden nicht toleriert, aber in dem Fall geht es hauptsächlich um Diebstahl und der wird hier nicht toleriert. Und so erfahren wir relativ am Anfang, das ist ja die Geschichte, die erzählt wird, dass es an dieser Schule Diebstähle gibt. So, und wer wird natürlich zuerst verdächtigt?
Der Regisseur, weil der Türke ist.
Der Ausländer, ach so, allgemein. Der ach so, Ali, ja, heißt er auch noch. So, okay. Heißt ja, er wirklich. Aber das wird dann natürlich schnell klargestellt mit den Eltern. Denn das Geld, was er dabei hatte, hat er nicht geschont, sondern das hat er für, weiß nicht, für einen Computer. Wobei die Ausrede tatsächlich auch ein bisschen fadenscheinig klang. Aber egal, man hat damit direkt mal aus dem Weg geräumt, so von wegen, ne? Es ist nicht nur, weil er Ausländer ist oder weil er ein bisschen Geld bei sich hat, ist er direkt der Verbrecher.
Ja.
Jo, ist ja nicht immer so, ne? Häufig, meistens, aber nicht immer.
Wer könnte es gewesen sein?
Ja, wer könnte es gewesen sein?
Wie alle anderen.
Ja klar, wie alle anderen. Ich weiß jetzt nicht, was der Trailer alles verrät, aber ich sage jetzt auch nicht, welche Gruppe von Menschen jetzt hier ins Visier gerät.
Lehrer wahrscheinlich.
Ich sag nur, dass
das Lehrerzimmer heißt, der Film.
Ja, weil vieles im Lehrerzimmer spielt und dort sind auch immer wieder Schüler, beispielsweise Schülervertreter, ne? Weil,
ja, aber ich glaube, das ist schon ziemlich eindeutig, dass es hier um die Lehrer geht, oder?
Ja, okay, gut, es geht um die Lehrer.
Ja, klar.
Denn die Carla kommt nämlich auf die glorreiche Idee, privat zu überwachen. Also privat jetzt im Sinne von, sie nimmt halt mit ihrer Laptop-Kamera im Lehrerzimmer ihre Jacke auf, in der sie Geld versteckt hat. Das wird geklaut und dann hat sie ein Indiz und dieses Indiz wird dann genutzt, um jemanden damit zu konfrontieren. Mhm. Und was daraus entsteht, ist tatsächlich eine sehr interessante Dynamik beziehungsweise ein sehr interessantes Verfechten zwischen moralischen Vorstellungen und vor allem halt auch das Thema Erziehung beziehungsweise Lehren und sorgt hier für einen, wie ich finde, was das Thema angeht oder beziehungsweise was die Abläufe angeht, gar nicht mal so auf den ersten Eindruck als spannend zu identifizieren. Dennoch zu einem sehr spannenden Film, bei dem wir uns halt immer zwischen Klassenzimmer, Aula und Lehrerzimmer bewegen und wirklich sehr eingiebig herausstellt, was Erziehung ausmacht und was es bedeutet, letztlich jeden in gewisser Form abzuholen. Und was der Film besonders gut macht, und das hoffe ich immer, habe ich hier nicht erwartet und ne, kann man jetzt auch wieder böse formulieren, aber bei einem deutschen Film vielleicht sogar erst recht nicht. Das Ende ist hervorragend, weil er bildlich endet. Es ist kein Ende, bei dem man eine hundertprozentige Gewissheit hat, bei dem man jemanden an den Pranger stellt und bei dem man ausgiebig erklärt, was genau man hiermit sagen möchte, beziehungsweise was letztlich denn genau passiert ist, sondern es endet in einem sehr ausdrucksstarken Endbild beziehungsweise Endszene, weil es natürlich bewegtes Bild ist, in dem ein Junge aus einem Klassenzimmer abtransportiert wird. Und das kann man jetzt interpretieren, wie man das möchte. Man wird wahrscheinlich nicht darauf kommen, wie es dann letztlich umgesetzt ist.
Okay.
Und wie ich finde, ganz starker Film. Und ich kann halt auch verstehen, warum der so gut ankommt.
Ja, der kam mit vielen Vorschusslorbeeren.
Der hat mich echt überrascht. Schauspielerisch war der top. Der ist 4:3. Das ist der Film, den ich meine, der auch in 4:3 daherkommt. Muss ich sagen, es wird für mich immer unplausibler, warum man dieses Format wählt. Ich nehme ja dann immer den, wie heißt der hier, der Leuchtturm. Da fand ich das hervorragend. Nicht nur, weil das den Film ja auch aus einer oder in eine bestimmte Zeit gepackt hat, beziehungsweise aus einer Zeit heraus erzählt hat, ne? So quasi aus der Stummfilmzeit heraus, da war das irgendwie in jeglicher Hinsicht, auch wenn es da um die Verengung ging, dass das Klaustrophobische da so ein bisschen unterstützt hat, da war das irgendwie sehr eindeutig. Hier kannst du natürlich auch hingehen und sagen, das Format ist jetzt ist jetzt gestaucht, ne? So von wegen Engstirnigkeit und solche Geschichten, aber weiß nicht, ob das da nicht eventuell an der Nase herbeigezogen ist. Also das hat jetzt tatsächlich für mich keinen Mehrwert hier gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch irgendwie die Enge der Räume gespürt habe oder die Enge des Raumes im Vergleich zu der Distanz von den Personen teilweise.
Ja, also herausragendes Beispiel finde ich immer noch Sensor, was sich das Format halt ändert.
Ah ja,
das
stimmt.
Das hat ja sogar, also ab einem gewissen Zeitpunkt, über eine gewisse Zeit hinaus bis zum Ende Und das hat ja tatsächlich einen Hintergrund.
Ja, ja.
Wegen
ja.
VHS und 4:3-Ära und so. Ne? Also da hat man es wirklich, hat man wieder Form und Inhalt zusammengebracht. Da fand ich es halt wirklich sehr gut gewählt.
Ja.
Ansonsten ist es wirklich, ist es hauptsächlich bei Filmen, die dann halt irgendwie in 60ern bis, ne, weiß ich nicht, auch ne, alles jetzt hier so Retro, 80er, 90er und so, packt man ja gerne ins 4:3 einfach, weil es damals so war.
Ja.
Um das Gefühl zu erzeugen.
Ja.
Und wie man auf Deutsch sagt, das Feeling.
Ne, aber mal dahingestellt. Ne? Also der Film wäre jetzt nicht besser, aber auch nicht schlechter, wenn er dann im normalen CinemaScope oder was auch immer gedreht worden wäre. Ich sehe halt nicht das, was den dadurch jetzt besonderer macht, aber das braucht er auch nicht, weil der insgesamt halt sehr besonders ist. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch dann letztlich ein Film, den man als besonders wertvoll betrachten sollte. Und das ist auf jeden Fall ein Film, der gerne auch in die Klassenzimmer Einzug erhalten sollte.
Oder in die Lehrerzimmer.
Ja, aber im Klassenzimmer sitzt ja auch ein Lehrer. Ne? Also damit meinte ich jetzt, dass der Lehrer, Regel, ja. dass der Lehrer den Film den Schülern zeigt.
Ich habe das schon verstanden.
Ja, ja. Es geht ja auch darum, gemeinsames Gucken, ne? Weil das ist ja auch die Sache hier, weil die Carla von Leonie Benesch gespielte, das ist auch so eine, die gerne alle Leute zusammen an den Tisch holt. Ne? Von der Warte aus schon mal zu empfehlen. Ich fand den klasse, bin sehr positiv überrascht und ich kann den mehr als empfehlen. Das fand ich einen sehr starken Beitrag. Das würde ich tatsächlich sagen, der ist schon letztes Jahr angelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir es werten. Ja, der ist letztes Jahr. Der ist aus dem letzten Jahr.
Ja,
shit, dann kann der ja gar nicht mehr in irgendeine Liste reinkommen.
Nö.
Nee, aber wir können auch mal so im Jahresrückblick machen wir so alles, was wir im Vorjahr nicht gesehen haben, packen wir in eine Liste rein. Dann haben wir noch ein viertes Video.
Kannst du, ob das ein eigenes Video werden muss, sage ich einfach mal nein.
Kommt nicht so viel bei rum, ne?
Ja, also ich habe den auf jeden Fall auch auf der Liste. Den gibt's ja bei Amazon Prime zu gucken.
Genau.
Ohne jetzt noch zuzahlen zu müssen. Ne, dafür aber schön mit Werbung, falls ihr nicht zuzahlen möchtet.
Mhm.
Ja, hatte ich auch auf der Liste, aber ich habe ganz viele Filme geguckt, aber den nicht. Kommt aber noch irgendwann. Ja.
Kann ich wirklich allen empfehlen. Wir hatten eben dieses Dreieck, ne? Sex, was war es noch?
Drugs.
Und Rock'n'Roll. Ja, stimmt, genau. Und hier ist es halt auch ein Dreieck. Sagen wir mal, Zusammenspiel von Lehrer, Schüler, Verdacht und Ausgrenzung.
That's four. Four times a loser.
Das sind so die Themen, die hier involviert werden. Dann haben wir noch die Schülerzeitung, die mit reinkommt. Und die ganze Dynamik, die ist ja wirklich herrlich aufgezeigt und zeigt tatsächlich auch so ein bisschen, was in der deutschen Schule manchmal vielleicht dann sogar noch fehlt. Und demnach kann man dann schon sagen, vielleicht sollte das Ding dann auch mal in Lehrerzimmern gezeigt werden. Ganz tolles Ding.
That's what she said. Und ja, was denn? Nicht?
Sehr, sehr einfallsreich.
Ja. Ja, ich möchte noch ganz kurz, bevor wir zum Patreon-Pick kommen, oder kurz, nicht ganz kurz, möchte ich über den Film Dark Waters sprechen. Und zwar nicht den Dark Waters aus dem Jahr 1993, über den wir schon gesprochen haben.
Und auch nicht der Dark Waters, da gab es ja noch, nee, das heißt, der Dark hieß Water. Dark Water, ne?
Ja, ja okay. Über den möchte ich auch nicht sprechen. Ich möchte über Dark Waters aus dem Jahr 2019 sprechen. Im Deutschen, Vergiftete Wahrheit.
Mhm.
Das ist ein Film von Regisseur Todd Haynes, der hat unter anderem hier auch Carol gemacht, den habe ich damals gesehen mit Cate Blanchett in der Hauptrolle.
Ja.
Rolle.
Ja.
Und es geht um einen Anwalt, hier gespielt von Mark Ruffalo, den Robert Billet, den gibt es wirklich. Das basiert auf einer wahren Begebenheit und das ist das Erschütternde an dem Film, dass das alles, was hier gezeigt wird und was hier rauskommt, ist wahr und betrifft, kein Scheiß, uns alle.
Okay, ich bin gespannt.
Das kommt nämlich tatsächlich, es kommt am Ende raus, aber das weiß man auch, wenn man sich mal damit befasst hat, aber es ist halt so schlimm, das nochmal zu sehen. Es ist so einer dieser Filme von wegen großen Konzernen auf die Schliche kommen, was die so Böses treiben oder getrieben haben und was das für uns alle auf der Welt tatsächlich für Konsequenzen hat und dass dieses System einfach scheiße ist und wir einfach, also so dieses kapitalistische Konzernsystem und dass wir da alle drunter leiden. Ja, da können sie alle wieder rufen, so, die Linksextreme, ja, aber auch du, wenn du nicht links bist und wenn du Kapitalismus geil findest und wenn du den großen Konzern in den Arsch kriegst, auch du leidest darunter. Und zwar gesundheitlich.
Schön.
Folgendes. Der ist ein Verteidiger für Chemiekonzerne, ja, also Strafverteidiger. Irgendwann also kommt ein Bauer mit seinem Gehilfen quasi, also ein Landwirt, Entschuldigung, ein Landwirt zu ihm in die Kanzlei und spricht gezielt ihn an und drückt ihm so einen Karton mit VHS-Kassetten, also es spielt in den 90ern, 95 fängt es, glaube ich, an, in die Hand und sagt so, hier, ich bin da was auf der Spur hier, mein ganzen Rindern und so geht's halt sehr schlecht. Ich habe das hier alles aufgenommen etc. Und der spricht ihn an, weil er nämlich da aus der Gegend kommt, aus West Virginia. Und er sagt am Anfang auch so von wegen, ey, ich bin hier Verteidiger und so, ne, also ich kann mich jetzt nicht um sowas kümmern hin und her. Aber weil er da auch noch Familie hat, also seine Oma, fährt er irgendwann mal dahin, nach West Virginia und besucht die mal und so und besucht dann auch diesen Farmer. Mhm. Und der Farmer zeigt ihm dann, der hat noch irgendwie so 2-3 Kühe übrig, die sind alle komplett kaputt, die drehen auch alle so ein bisschen durch. Das wird dann auch gezeigt und auf diesen Tapes ist zu sehen, dass die halt so Tumore entwickelt haben und dass die Zähne sich verfärbt haben und so weiter und so fort. Ja, und es liegt halt der Verdacht nahe, dass das irgendwie, das in der Nähe ist ein Werk der Firma DuPont. Mhm. DuPont oder DuPont, wie die Amis das halt sagen. Das ist eine Chemiefabrik. Die haben unter anderem Teflon hergestellt und zigtausend andere Sachen. Mhm. Also das Teflon aus der Pfanne.
Ja, ja, schon klar.
Und darum geht's, dass in diesem Prozess, da geht's um PFOA. Ich weiß nicht, weißt du, was das ist?
Ja, klar. Das Perfluoroktansäure.
So sieht's aus. Oh, Peter. Genau. Mhm. Und dann wird das auch so ein bisschen erklärt chemisch. Da habe ich auch dann an dich gedacht. Dann geht's irgendwie um Molekülketten, mhm, also C8. Dass man zum Beispiel dann so 8 Kohlenstoffatome,
genau,
miteinander verkettet und so. Und das ist halt kaum zu durchbrechen. Und dieses Zeug, also so, das kommt dann halt da raus. Ich meine, ey, Spoiler an der Stelle, aber es ist eine sehr bekannte Geschichte. Und das ist hier einfach in so einem, ja, Drama, Thriller würde ich gar nicht mal so sagen, weil das irgendwie sehr von vornherein eigentlich klar ist, worauf es hinausläuft. Aber so diese Erkenntnis und vor allem, es geht eigentlich eher darum, zu zeigen, wie dieser Anwalt, der dann irgendwann der quasi die Seiten wechselt, weil er sagt, okay, eigentlich verteidigen wir hier die Chemiekonzerne, aber er sieht, das ist nicht richtig, was die machen. Mhm. Und deswegen geht er der Sache auf die Spur.
Auf den Grund.
Genau. So und verfolgt das und arbeitet auch pro bono erstmal und so weiter und unterstützt durch seinen Chef, mhm, gespielt von Tim Robbins. Das ist nämlich sehr cool, dass er da die Rückendeckung hat. Und das Problem ist, dass diese Konzerne, ja, die lassen sich halt auf ganz lange Verfahren ein und es dauert ewig, bis Sachen getestet werden und so weiter, weil die halt einfach ausbremsen wollen damit. Weil das halt super teuer wird. Ja, und darum geht's eigentlich, ne? Zu zeigen, wie sehr er dahinter ist, wie er sich dahinter geklemmt hat, was das natürlich mit ihm und seiner Familie macht und so weiter und so fort. Aber es ist halt so erschütternd zu sehen, dass wir halt, das wusste ich nämlich nicht, dass wir alle auf der Welt, 99% der Menschen, darunter leiden, was die damals gemacht haben.
Ja.
Dass jeder irgendwie, und deswegen ist wahrscheinlich auch bei manchen Menschen, die an sich oder offenbar kerngesund sind, auf einmal kriegen die Krebs durch irgendwas. Und das kann sein, dass es durch irgendwelche Restbestände, die irgendwie durch dieses Zeug, was in unseren Körper gekommen ist, was auch vererbt wird und so weiter, das hat für viele Missbildungen gesorgt. Das kann theoretisch sein, man kann es jetzt nicht nachweisen, aber da es uns irgendwie alle auf der Welt betrifft, kann das dadurch kommen.
Ja, das große Problem ist ja, dass das Ding nicht abgebaut wird. Ne? Ja,
genau. Und die haben halt viel versucht zu vertuschen.
Mhm. Ist ja ein Job, ne?
Ja, ja. Auf sehr plumpe Art und Weise. Also so die Firma, ne, DuPont.
Ja.
Die Sache ist nur, ja, es ist dann mal wieder die Moral der Geschichte, die meiste Kohle haben, bestimmen halt, ne, und müssen sich nicht an Vorschriften halten oder müssen sich nicht an Regularien halten. Und teilweise geben sie selbst vor, ab wann irgendetwas gefährlich ist oder nicht.
Ja.
Das ist auch nochmal so ein interessanter Teil in dem Film. Da geht es dann darum, so, ab wie viel Prozent ist denn überhaupt schädlich für den Körper? Und dann die einen setzen so fest, die anderen so. Und der Mark Ruffalo sagt es dann als Robert Billard irgendwann, the system is rigged und es macht ihn halt fertig.
Ja.
Und das Problem ist halt, wenn du mal drüber nachdenkst, macht uns das dann alle fertig. Also kannst du gar nicht mehr schlafen, weil sowas ja ständig passiert auf der ganzen Welt, du weißt ja gar nicht, was du alles zu dir nimmst. Wir haben Mikroplastik in uns und keine Ahnung. Also wir kommen ja schon verseucht auf die Welt.
Total.
Und das Schlimme ist, du kannst halt nichts unternehmen.
Ja.
Ein Film, der betroffen macht, ein Film, der wütend macht. Das kann man schon sagen. Aber es ist wirklich mal cool, das zu sehen. Und interessant, dass sie ein paar der Betroffenen, also so der eine Farmer spielt da auch noch mit. Also in so Nebenrollen sind ein paar echte Leute zu sehen.
Okay.
Oder auch so der erste missbildete Junge. Missbildet klingt jetzt auch so ein bisschen hart. Also Buck Bailey, glaube ich. Bucky. Den sieht man da auch in der kleinen Nebenrolle und so. Mhm. Das ist ganz nett gemacht. Also cool. Wer sich für sowas interessiert, ja, kann mal der vergifteten Wahrheit ins Auge blicken und sich da Dark Waters auf Netflix angucken.
Ja, aber also ist der pädagogisch wertvoller, als er filmerisch cool daherkommt, oder geht das einher?
Also der ist gut gefilmt, der sieht so nach Fincher aus.
Okay, cool.
Also viel, so der Look,
ja,
ne, so viel Gegenlicht, sehr, sehr düster, also was auch die Stimmung natürlich rüberbringt. Der fokussiert sich aufs Wesentliche, also Anne Hathaway spielt seine Frau, also die des Verteidigers, also Mark Ruffalos Frau, und sie kommt auch nicht häufig vor, aber halt genau genug, um zu zeigen, wie es sich auf die Ehe auswirkt und wie sehr er halt unter gewissen Sachen leidet. Er hat aber auch, und das ist halt das Krasse, deswegen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber er hat halt dafür gesorgt, dass überhaupt das in die Öffentlichkeit kam.
Ja.
Er kämpft immer noch, das ist noch aktuell, und er hat schon viele Ersatzzahlungen zumindest rausgeholt, und das ist halt das Schöne, dass wirklich Leute und das auch seine Kanzlei wirklich so für das Menschliche kämpfen.
Also er sorgt halt dafür, dass Schadenersatz quasi gezahlt wird.
Ja, überhaupt das ans Laufen zu bringen, weil die haben durch Bluttests konnten sie erst überhaupt viele Daten sammeln, um gewisse Sachen nachzuweisen. Ja. Weil das Problem ist, du kannst sagen, ja, die haben das hier in den Bach geleitet, ne, so, das hat die ganzen Rinder verseucht und so, und dann muss man es erstmal beweisen.
Ja.
Dass das überhaupt, okay, ja, dann sagen die, okay, wir haben da reingeleitet, aber das, was wir da reingeleitet haben, war noch im Rahmen des Legalen.
Mhm. Ja, so. Ja.
Und dann ist egal, wie viele, da sind hunderte Rinder gestorben und ganz zu schweigen von den ganzen Menschen, die da auch drunter gelitten haben, Krebs bekommen haben, Tumore, weiß ich nicht was, das ist dann erstmal egal, weil, ja, ist ja legal. Dürfen wir ja.
Ja.
Das ganze System ist im Arsch.
Korrupt.
So ist es.
Scheiße, sollten wir auf eine Insel gehen, oder?
Ja, lass mal auf Seom, die Insel. Wer hat sich denn diesen Film gewünscht? Dieses wunderbare Liebesdrama aus Südkorea, aus dem Jahr 2000.
Du versuchst ja zu überbrücken, ne?
Ja, ich versuche Zeit zu schinden für dich, lieber Peter.
Ich hätte den falschen genannt. Es war nicht der Tom, es war der feiste Florian.
Oh. Von Regisseur Kim Kedok.
Bitte?
Kim Kedok oder so. Ich habe nichts von diesem Regisseur bisher gesehen.
Ich auch nicht. Oder gehört.
Ja, und jetzt haben wir Seom, die Insel, oder im internationalen Titel The Isle.
Mhm.
Also ich glaube, Seom, so heißt es, das ist koreanisch, und so heißt
ja.
Die Insel. Ach so. Aber es ist ja keine wirkliche Insel. Also es spielt nicht auf einer Insel, ne?
Nö, das sind ja Boote, Hausboote.
Ja, genau, kann man ja sagen. Geht um so ein See, ist das ja?
Ja, genau.
Also es geht nicht um den See, aber es spielt an einem See, auf einem See.
Genau.
Denn da sind so wie so kleine Hausboote angelegt, die kannst du mieten, um dann da zu angeln.
Ja.
Das nehmen dann so Stadtmenschen gerne in Kauf und so weiter, um dann mal so ein bisschen zu angeln oder auch ein bisschen zu bumsen.
Genau, das sind Bumskojen quasi.
Ja, ein bisschen zu schnackseln, denn die Dame, die sich darum kümmert, die verkauft sich dann auch manchmal, so verkauft ihren Körper für ein paar Stunden gegen ein bisschen Geld. Sie kann nicht sprechen, das ist stumm.
Praktisch.
Und generell wird in dem Film nicht viel gesprochen, das kann man auch schon mal sagen.
Was ganz gut ist, weil ich die Sprache nicht spreche.
Erstens das und zweitens beraucht der Film das auch nicht?
Ja, der erzählt sehr schön über Bilder.
Ja, und kommen ab und zu noch mal ein paar Prostituierte, werden da auch noch mal angekarrt. Auf jeden Fall steht sie im Fokus der Handlung, denn sie verliebt sich irgendwann in einen jungen Mann, der da hinkommt.
Genau, und der scheint genauso durchgedreht zu sein wie sie.
Genau, er ist auch aus einem anderen Grund da als zum Angeln.
Genau.
Und auch nicht zum Schnackseln.
Ja, wir können schon sagen, dass er auf der Flucht ist, oder?
Er ist auf der Flucht, er wird von der Polizei gesucht und ja, versteckt sich da einfach. Deswegen wird sie auf ihn aufmerksam, weil er eben nicht angelt und so, da nur abhängt.
Ja, sie wird vor allem aber auch aufmerksam auf ihn, also intim aufmerksam, weil er sich das Leben mehrfach nehmen möchte.
Genau, sie verhindert das.
Mhm.
Und ja, also die tun sich gegenseitig mal den Gefallen, sag ich mal.
Ja.
Und irgendwie ist das eine ganz komplizierte Liebesgeschichte zwischen den beiden.
Total.
Und es ist ein sehr romantischer Film.
Ja.
Eigentlich.
Ja.
Der mit krassen, aber auch, also kommt mit ästhetischen Bildern daher, aber teilweise auch mit krassen Gewalt darstellt, also die sind nicht so explizit.
Naja, wenn du die Fische bedenkst schon.
Ja, also Tiersnuff ist drin, es ist Rapey Rape drin,
ja.
Es sind ekelhafte Szenen drin, also ich sag nur so Angelhaken, Verschlucken.
Boah, auf jeden Fall.
Angelhaken im Intimbereich, aber es ist nicht so Exploitation-mäßig ausgespielt. Es bleibt schon immer im Programm-Kino-Bereich. Es bleibt immer noch so Lars von Trier-Gefilde, kann man sagen.
Ja, aber ich finde das dann teilweise schon ein bisschen morbider, weil nach dem Verschlucken von den Angelhaken ist ja das auch das Erste, was nach der Rettungsaktion passiert, Sex. Also,
ja, also Lars von Trier.
Ja.
Kann ich nur sagen. Antichrist.
Ja, achso, okay, ja gut. Ich habe jetzt an Nekromantik, wollte ich sagen, an Nymphomania gedacht, weil da war es ja eine Substitution. Da war ja mehr die Gewalt eine Substitution für Sex, wobei es hier ja tatsächlich einhergeht. Da ist halt die Gewalt sozusagen das Vorspiel zum eigentlichen Akt.
Oder ein Liebesbeweis, könnte man auch sagen.
Ja.
Denn die beiden, ja, die raffen es halt nicht so wirklich, ne? Also dann ist sie ist verliebt in ihn quasi und er weist sie zurück. Und also Gewalt ist auf jeden Fall so ein dominierendes Element hier in dem Film.
Ja. Ja.
Und das ist nicht so leicht zu gutieren, sage ich mal. Vor allem eben dieser Tiersnaffen, also gerade gegenüber Fischen.
Auf jeden Fall. Ich wusste auch gar nicht, dass das möglich ist. Also was die hier machen.
Ja, so einen halb filetierten Fisch wieder ins Wasser schmeißen, der dann rumschwimmt und so. Das ist natürlich, es ist halt scheiße. Das muss man ganz einfach sagen, ne? Das auch für einen Film zu machen. Ich meine, bei dem Frosch, den die da kaputt schlägt und häutet, den verfüttert sie zumindest an ein anderes Tier.
Ja.
Immerhin. Aber Frosch ist genau wie Wachtel, finde ich so ein bisschen unnötig. weil da ist so wenig dran.
Also, achso, zum Essen.
Ja, ja, um satt zu werden von Wachteln, da musst du halt schon so 3-4 Wachteln essen.
Ja.
Das ist halt überhaupt nicht ökonomisch.
Ja, das stimmt.
Es ist schon bei Hühnern nicht so cool. Ja, also ich rede jetzt aus der Sicht eines Menschen, der auch Fleisch isst. Und selbst da sage ich mal, ne, oder auch ab und zu mal auf Fleisch verzichtet natürlich, aber da sage ich auch, das ist natürlich Quatsch. Also so von Fröschen und von Wachteln wirst du nicht satt und da musst du halt so unnötig viele Tiere davon töten.
Ja, lieber einen fetten Wal schlachten und davon, damit dann hunderte von Menschen ernähren, als genau. ne, 1000 Hühner zu züchten. Ne?
Das ist
und
auf jeden Fall ökonomischer, ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall sehr schwierig, sich das hier anzugucken.
Unangenehm.
Deswegen ist das auch ein sehr kontroverser Film, also wird sehr kontrovers aufgenommen, wurde, wird, keine Ahnung, und das kann ich absolut verstehen, weil wie gesagt, auch das, die Gewalt der Menschen untereinander ist halt auch echt fies, auch wenn das nicht so explizit ist. Hm. Es ist schon einfach unangenehm und gleichzeitig trifft das dann kurz darauf wieder auf so schöne ästhetische Bilder und dann irgendwie geht es doch um Liebe und irgendwie gemeinsam sein, zusammen sein. Ja, also irgendwie so eher arthausig.
Ja, ich finde halt den Kontrast so schön. Auf der einen Seite wirkt das so irgendwie verträumt, die ganze Szenerie dann, ne, auch zwischendurch immer mit dem Nebel, so ein bisschen idyllisch, ne, weil ja die Leute da so zum Abschalten hinkommen und die Prostitution, die da gezeigt wird, wird in Teilen auch irgendwie als einvernehmlich gezeigt, aber dann sehen wir auch wieder genau den Kontrast, dass es dann auch von Gewalt dominiert wird, ne? Wie gesagt, du hast die Vergewaltigung angesprochen, die aber bei unseren beiden dann auch mal irgendwie im Subtext irgendwie dann doch einvernehmlich ist. Ist auf jeden Fall schwierig, kann man nicht so ganz durchblicken. Aber ich mag halt diesen Kontrast irgendwie. Und vor allem, dass da nicht so viel geredet wird, dass er das mehr über die Handlungen, über das, was die Schauspieler transportieren, erzählt.
Ja, das reicht auch aus. Man muss da nichts auserzählen, nichts kaputt erzählen. Ja. Also, was sollen die denn da für Dialoge führen? Das wäre eher störend. Also das Nötigste sprechen die halt miteinander und der Rest ergibt sich wirklich aus den Bildern.
Ja.
Es ist, wie du sagst, schwierig zu gucken, aber wir sind ja Menschen, die gerne auch mal ungemütlichere Sachen gucken.
Auf jeden Fall.
Und deswegen sag es, ich sehe das Künstlerische darin. Ich würde sagen, es ist ein guter Film.
Ja.
Ist natürlich jetzt kein Film, den man häufiger guckt. Kein Film für einen Videoabend. Geil, lass mal die Eier gucken.
Ja.
Das ist schon eher dann Kunst. Also es ist mehr Kunst als Unterhaltung auf jeden Fall.
Mhm.
Aber es ist wirklich sehr gut gemacht. Also die Bilder, die Kamera ist schon mega stark.
Ja, auch immer, der zeigt ja auch häufig aus dem Wasser heraus, besonders wenn es um den Suizid geht. Lustig finde ich das dann aber auch im Kontrast dann wieder. Wir sehen die Leute hier, weil wir ja auf dem Wasser sind, sehen wir sie dann halt auch ins Wasser kacken. Da gab es dann auch die eine oder andere nette Perspektive.
Ja, das ist gerade ganz am Anfang. Ne? Da will einer dann nur in Ruhe scheißen und dann kommt die Frau da aus dem Wasser und also kommt quasi der Klogeist, der dich umreißt und in den Arsch beißt.
Es ist schon teilweise morbide, es ist aber dann
auch witzig
lustig.
Manchmal.
Genau. Ja.
Also gerade auch das mit dem, wenn er sie dann aus dem Wasser fischt oder sie ihn, ist das schon irgendwie auch, also in einem anderen Kontext wäre es witzig.
Ja.
Also wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Peter Jackson gemacht hätte, wäre es witzig. Ja, oder Olaf Ittenbach, der wäre es Splatterkomödie.
Ja.
Aber hier hat das so, man sollte es vielleicht auch nicht alles für voll nehmen oder für, das steht für genau das, was sie gerade zeigen, sondern es steht für etwas. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch, habe jetzt nicht alles geblickt, da steckt bestimmt noch mehr Symbolik drin, die ich jetzt nicht gecheckt habe beim ersten Mal gucken.
Ja.
Da kann man bestimmt viel noch reininterpretieren auf jeden Fall.
Ja.
Da ist mir garantiert einiges noch verwehrt geblieben, aber es ist nicht immer wörtlich zu nehmen, das wollte ich damit sagen. Umso schlimmer, dass halt echte Tiere dafür sterben mussten.
Auf jeden Fall.
Das ist ein bisschen unnötig. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, wenn du irgendwo in einem Film, auch hier bei Bud Spencer und Terence Hill, da kommt übrigens demnächst ein Special. Spoiler.
Oh.
Wenn man da irgendwie sieht, wie die sich die Hähnchenkeulen da rausreißen und essen, so ist auch ein Tier für gestorben, ne?
Ja, aber es hat dann tatsächlich noch einen größeren Nutzen, als einem Tier beidseitig zu filetieren und weiterschwimmen zu lassen.
Genau, also zumindest haben sie die Kamera drauf gehalten, wie sie es dann abgeschlachtet haben und so, ne? Aber es ist noch Pietät voller, wenn man das so sagen möchte. Ja, also der gefällt mir gut, der Film. Ist schon...
Ganz besonderer Film.
Der ist wirklich besonders, ja. Ich kann da auch gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass er beeindruckend ist auf eine gewisse Art und Weise.
Ja.
Und ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Erstmal The Isle, ist ja gut, vielleicht Südkorea, vielleicht irgendein Actionfilm oder so, keine Ahnung. Und dann kommt er da so daher und dann habe ich gedacht, ach, jetzt wird das immer so ein drisches Drama und auf einmal geht das da so ab und dann wird es, ja, irgendwie, also hat er mich überrascht. Und auf einem ganz anderen Fuß erwischt, als ich gedacht hätte. Und kann ich empfehlen für Menschen, die es so, ja, so Lars von Trier mögen, würde ich mal sagen. Ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich.
Ja, doch. Was ich auch schön finde, und da kann ich ihn gut mit dem Vorgänger, das Lehrerzimmer vergleichen, finde ich, hat auch ein sehr schönes Abschlussbild, beziehungsweise eine letzte Szene.
Ja, ja.
Wenn der Anker eingeholt wird. Das fand ich ein irgendwie, ja, weiß ich nicht, versöhnliches Ende. Auf jeden Fall bei dem Scheiß, der hier die ganze Zeit passiert ist, bei dem Gräuel, das wir hier sehen, fand ich das irgendwie eine, hat er dann doch irgendwie auf einer hoffnungsvollen Note geendet. Fand ich irgendwie sehr schön. Und damit würde ich ihn auf jeden Fall auch empfehlen. Und damit haben wir auf jeden Fall auch wieder einen feinen Patreon-Pick für unsere guten Patrons besprechen können.
Ja, vielen Dank dafür. Und natürlich vielen Dank, dass ihr euch das hier angehört habt. Vielen Dank an die Filmfressen-Familie, an die Patrons. Vielen Dank an dich, lieber Peter. Das Gerne. Hat wie immer Freude bereitet, hier diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Und vielen Dank, dass du das auch schneidest und dir die ganze Mühe machst und da so lustige Samples immer reinbaust und so. Das macht auf jeden Fall Laune. Ich höre mir die Podcasts natürlich im Nachhinein immer selbst nochmal an und freue mich dann. Und ihr guckt euch natürlich die kommenden Videos an. Wir haben also in den nächsten paar Wochen, da kommen ein paar richtige Highlights. Wir sind ja häufiger mal zufrieden mit unseren Videos, darf man ja auch mal sein, ne? Wenn man da so viel Arbeit, Energie und Zeit investiert. Mhm. Aber in den nächsten paar Wochen, da kommen wir mal ganz besondere Schmankerl. Und mit dem Teaser entlasse ich euch, verabschiede mich bis zum nächsten.
Ja gut, aber dann dürfen wir auf jeden Fall auch das nächste ankündigen.
Na Siggi.
Wir haben nämlich nächsten Sonntag wieder einmal einen spezial gelagerten Sondergast mit an Bord, den guten Kai Pino von Kai Kino. Mit dem haben wir ein ganz besonderes Special aufgenommen, denn nächste Woche läuft der neue Ghostbusters Frozen Empire an. Und so haben wir uns natürlich gedacht, ach komm, sprechen wir vielleicht mal über das ganze Franchise, ne? Vornehmlich natürlich das großartige Original samt seiner Fortsetzung und auch den Fortläufern. Ja, darauf könnt ihr euch freuen. Ich bedanke mich auch. Ein wunderbarer, runder Podcast mit ein paar sehr coolen Beiträgen. Das wird sich mit Sicherheit nächste Woche fortsetzen. Mal schauen, was wir auch noch aus dem Kino mitbringen. Vielleicht wandert ja auch was vom Streaming rein. Aber definitiv auch wieder ein cooler Patreon-Pick, denn es gibt nichts Schöneres, als unser tolles Programm hier zu unterstützen und dafür sich monatlich Filme wünschen zu können, die wir dann hier losen und besprechen. Und in freudiger Erwartung darauf und natürlich eine Stunde mit dir wieder zu plaudern, verabscheue ich uns in den Feierabend. Nee. Hoffe ich, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns alle in den Feierabend.